Ja, ich möchte heute einige Gedanken mit euch teilen, die bei mir aufkamen durch eine Mail, die ich vor einigen Wochen zum Geburtstag bekommen habe. Mir wurde gratuliert und der Losungsspruch des Tages zitiert, der hieß: Ich will auch hinfort mit diesem Volk wunderlich umgehen, aufs Wunderlichste und Seltsamste, dass die Weisheit seiner Weisen vergehe. Und dazu schrieb die Gratulantin, dass dieser Vers ja wunderbar auf mein Leben passe, weil ja Gott in meinem Leben auch ganz wunderlich gehandelt habe. Ich konnte das nicht so ganz nachvollziehen. Aber nachdem diese Mail von jemandem aus meiner früheren Gemeinde stammte, habe ich mir gedacht, okay, vielleicht bezieht sie sich auf den Gemeindewechsel, dass sie das nicht verstehen kann. Ja, kann sein, das war damals noch ganz frisch. Habe mir gedacht, okay, Gott ist halt immer für eine Überraschung gut und wollte die Sache abhaken. Aber dann bin ich neugierig geworden, weil ich mich nicht erinnern konnte, in welchem Zusammenhang dieses Wort bei Jesaja steht. Und ich lese euch jetzt mal aus Jesaja 29 die Verse 13 und 14 vor. Weiter spricht der Herr: Weil sich dieses Volk mit seinem Mund mir naht und mich mit seinen Lippen ehrt, während es doch sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir nur angelerntes Menschengebot ist. Siehe, so will auch ich mit diesem Volk wundersam, ja überaus wundersam und verwunderlich umgehen. Und die Weisheit seiner Weisen soll zunichte werden und der Verstand seiner Verständigen unauffindbar sein. Es ging also um leere Lippenbekenntnisse, um eine zur Schau gestellte Gottesfurcht, um der Menschen willen, was werden die Nachbarn sagen? Und vor allem ging es um ein Herz, das fern von Gott ist. In dem Abschnitt um diese beiden Verse wird die Belagerung Jerusalems durch die Assyrer angekündigt, die erfolgreiche Belagerung. Gott kündigt an, dass er das Herz seines Volkes verstocken wird. Weil sie nämlich nicht auf ihn hören wollten, werden sie ihn bald nicht mehr hören können und vor allem auch nicht mehr verstehen können. Gott klagt sie an, dass ihre Gottesdienste nur äußerliche Rituale sind, dass sie mit dem Herzen aber nicht mehr bei ihm sind. Und er sagt ihnen, dass sie ihre Werke nicht vor ihm verstecken können. Und bei einem Ausleger las ich dann, diese Werke, die sie vor Gott verstecken wollen, das war ein Schutzbündnis gegen die Assyrer mit Ägypten, obwohl Gott sie ausdrücklich gewarnt hatte, nicht mit den Ägyptern zusammenzugehen. Ja, und Gottes verwunderliches Handeln, was er hier ankündigt, das wird die erfolgreiche Eroberung Jerusalems sein. Er wird sein Volk in die Hand der Assyrer geben. Und das ist damals doch sehr verwunderlich gewesen. Denn da war man der Meinung, wenn ein Volk durch ein anderes besiegt wird, dann vor allem auch deshalb, weil sein Gott oder seine Götter zu schwach waren, um es zu beschützen. Wenn also Gott sein Volk in die Hände der Assyrer fallen lässt, dann sieht er vor den Heiden so aus, als sei er ein schwacher, ein machtloser Gott, der sein Volk nicht schützen kann. Das ist schon sehr seltsam. Ja, und aus so einem Zusammenhang war also der Losungsvers, der als passend für mein Leben mir zugesprochen wurde. Ein Gerichtswort, zum Geburtstag. In mir ist alles sofort auf Abwehr gegangen. Sowas will ich überhaupt nicht hören an meinem Geburtstag. Umso schlimmer, weil ich mich irgendwie trotzdem davon getroffen fühlte. Der Moment, wo ich das so gelesen habe und eigentlich beiseite schieben wollte, ging mir so blitzlichtartig durch den Kopf, wo vielleicht mein Herz nicht so ganz bei Gott ist, wie sich das gehört. Beispiel Gebetszeiten. Ja, ich habe regelmäßige Gebetszeiten. Wunderbar. Okay, ab und zu, mehr oder weniger oft, bin ich abgelenkt. Ist ja menschlich, kann man ja noch verstehen. Aber dann gibt es halt auch die Fälle, wo ich die Gebetszeit nur halte, weil sie halt gerade dran ist. Und eigentlich mit Gedanken ganz woanders bin und nur das gute Gefühl haben will, ich habe meine Gebetszeit gehalten. Und dann die ganz krassen Fälle, gerade jetzt, wenn es so heiß ist, frühmorgens, ich könnte jetzt ja schnell noch die Bügelwäsche machen oder einen schönen kühlen Spaziergang machen, ehe es so heiß wird. Und das könnte noch und das könnte noch und irgendwann fällt die Gebetszeit hinten runter. Herz bei Gott. Wie gesagt, das alles waren jetzt nicht so klare Gedanken, wie ich das jetzt formuliert habe, sondern nur so wie so Blitzlichter, die mir durch den Kopf gingen. Und ich wollte einfach nicht. Weg damit, heute ist Geburtstag, heute wird gefeiert. Aber ihr könnt euch sicher denken, Gott lässt sich nicht so leicht beiseite schieben. Und er war mir insofern gnädig, als er mir einen etwas leichteren Zugang geschenkt hat. Und zwar hat er mich daran erinnert, dass diese Verse im Neuen Testament an mehreren Stellen zitiert werden. Und eine dieser Stellen steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, die Verse 18 bis 19. Und dort heißt es so: Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben: Ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Das klang schon mal ganz anders. Und damit hat mich Gott dann auch aus meiner Abwehrhaltung herausgeholt. War vorher die Antwort auf unsere Sünden, auf unser Fehlverhalten, war da Gottes wunderliches, befremdliches Handeln, dass er ein feindliches Volk zum Gericht kommen ließ, dass er die menschlich kluge Bündnispolitik scheitern ließ, um darzustellen, ohne euren Gott kommt ihr nicht weit? Nein, jetzt sieht es ganz anders aus, aber ich finde nicht minder befremdlich für unser Denken. Jetzt sagt Gott, ich nehme deine Schuld auf mich. Ich nehme deine Stelle ein, wenn es darum geht, die Strafe zu tragen. Ich mache mich ohnmächtig am Kreuz und trage deine Schuld. Stellt euch Eltern vor, die Kinder zu erziehen haben und die Kinder wollen absolut nicht gehorchen. Die Eltern stellen ganz klare Regeln auf. Sie ermahnen ihre Kinder in Liebe. Die Kinder reagieren trotzig. Die Eltern erklären diese Regeln noch. Nichts fruchtet. Irgendwann kommen die Strafandrohungen. Wenn du jetzt nicht endlich, dann. Und ich denke, jeder Pädagoge sagt ganz klar, wenn du Strafe androhst, muss die Strafe auch kommen. Weil sonst ziehst du dir irgendwann kleine Tyrannen hin, die gar nicht mehr horchen. Aber genau das macht Gott. Er legt die Strafe auf sich, statt auf uns. Ich denke, das ist ein Liebesbeweis, der für uns einfach nicht nachvollziehbar ist. Und das war damals für die Juden, wie ich es in seinem etwas sperrigen, aber eigentlich sehr treffenden Satz gefunden habe, für die Juden war das ein gotteslästerlicher Skandal und für die Griechen eine unsinnige Dummheit. Diese Versöhnungstat Jesu in tiefster Ohnmacht am Kreuz. Aber für uns erweist es sich als überlegene, rettende Weisheit und Gotteskraft. Die Abkehr unserer Herzen von der Liebe zu Gott beantwortet er statt mit Gericht, mit Gnade. Statt mit Strafe, mit Erlösung. Wir werden zu Kindern Gottes. Und alles, was wir Jesus ehrlich bekennen, das versenkt er in das unergründliche Meer von Gottes Gnade und Barmherzigkeit und wird es uns nie mehr vorhalten. Aber was ist dann mit den bei Jesaja geäußerten Anklagen und Forderungen Gottes, die ja irgendwo auch zu einer Anklage oder Forderung gegen mich geworden sind, vielleicht auch gegen euch, je nachdem, was ihr im Herzen gerade habt. Diese Forderung, allein Gott zu lieben, ihm gehorsam zu sein, das ist ja nicht passé. Nur weil die Strafe aufgehoben ist. Jesus hat ja Matthäus 22, 37 ganz klar bestätigt, dass es das höchste Gebot ist, Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt zu lieben. Und gerade um meinen Geburtstag rum hat mir Gott auch gezeigt, wie wichtig ihm das ist. Und zwar habe ich schon seit etlichen Jahren die Gewohnheit von Bibellose-Losen. Ich habe mir für jedes Buch der Bibel ein Los gemacht in einem kleinen Täschchen und immer wieder bitte ich dann Gott, dass er jetzt dann mir die Hand führt und mir zeigt, welches Teil seiner Worte gerade jetzt zur Zeit zu mir sprechen möchte. Und im Gegensatz zu zum Beispiel in Losungsversen, wo man ja nur ein, zwei Verse überdenkt, lese ich dieses Buch der Bibel dann kapitelweise ziemlich am Stück. Ja, und gerade in diesen Wochen um meinen Geburtstag habe ich das 5. Buch Mose gezogen. Die Geschichtsbücher sind sowieso nicht so ganz meine Sache, aber dieses Buch dann im Zusammenhang zu lesen, war fast ein bisschen bedrückend. Weil mir da mal wieder bewusst wurde, in wie vielen Abschnitten dieses Buches Gottesfurcht, Gehorsam fordert, ungeteiltes Herz, Liebe zu ihm. Das kommt also ganz schön geballt, gerade so in Kapiteln 4 bis 11. Lest das mal am Stück, das ist also, ging mir schon nahe. Aber in Kapitel 30 fand ich dann auch einen Vers, den ich eigentlich bisher bewusst mehr in die Propheten gesteckt hätte. Da steht nämlich aber auch schon bei Mose, und der Herr dein Gott wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, dass du den Herrn deinen Gott liebst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, damit du lebst. In meinen Augen ist das ein weiteres Kapitel von Gottes wunderlichem, befremdlichem Handeln. Also erst hat er ja eigentlich ganz berechtigte Forderungen. Er ist unser Gott und wir sollen ihm gehorchen und wir sollen ihn lieben deswegen. Soweit können wir noch mit unserem Verstand. Aber statt es bei Forderungen und Strafe zu lassen, wenn wir dann scheitern beim Erfüllen dieser Forderungen, trägt er in Jesus am Kreuz die Schuld. Und weil er dann aber ein guter Vater ist und keine kleinen Tyrannen sich heranziehen will, sorgt er auch da dafür, indem er uns ein neues Herz geben will oder unser Herz beschneiden, wie es da im 5. Buch Mose steht. Weil er kennt uns ja ganz genau. Er weiß, dass unser Herz ein trotziges und böses Ding ist, wie es mal heißt an einer Stelle. Dass ich selbst angesichts des Kreuzes nicht ohne weiteres in Liebe ihm ergibt. Und selbst nach Golgatha ist so vieles andere im Mittelpunkt unseres Herzens als Gott. Immer wieder passiert das. Ich glaube, das geht uns allen so. Und so macht er eben keine halben Sachen, sondern schenkt uns das neue Herz, das willig und fähig ist, ihn zu lieben und ihm gehorsam zu sein. Wie Paulus es sagt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Es kommt also in allem auf Gott an. Was ist dann noch unser Part? Können wir uns zurücklehnen? Ich denke, das Erste ist mal, das wunderliche Handeln am Kreuz für uns anzunehmen. Als notwendig und als wirksam, um unsere Schuld loszuwerden. Das Zweite ist, die Vergebung dann auch anzunehmen, auch sich selbst zu verzeihen. Und dann uns diesem wundersamen Wirken Gottes zu überlassen, uns ihm zu öffnen. Ihm zu glauben, dass er aus Liebe zu uns heilen will, uns ein neues Herz geben will. Und ihn immer wieder darum zu bitten, um dieses neue Herz. Und ich denke, ganz wichtig ist auch, dass wir uns dazu entschließen, ihm zu vertrauen. Ihm zu glauben, dass er uns liebt. Ihm zu glauben, dass er der Gott für uns ist. Gerade auch dann, wenn es in unseren Augen nicht danach aussieht. Wenn unser Verstand kapitulieren muss und wir mit unserer Weisheit am Ende sind. Das kann sein, wenn unsere Lebensumstände in einer Art und Weise sind, dass wir eben wirklich kaum mehr glauben können, dass Gott uns liebt, wenn er so solches an uns geschehen lässt. Oder auch, wenn wir über uns selbst erschrecken, über das, was in unserem Herzen ist, was wir da entdecken müssen manchmal. Wenn wir absolut nicht erkennen können, dass wir eine neue Kreatur sind, dass da irgendetwas an uns geschieht. Bei mir kommt das immer wieder vor, dass ich nur noch das sehe, was eigentlich nicht zu dem passt, was bei einem Gotteskind eigentlich sichtbar sein soll. Und für solche Momente habe ich an meinem Schreibtisch einen Gedankenanstoß eines unbekannten Verfassers hängen, den ich euch jetzt zum Ende noch vorlesen möchte. Dieser unbekannte Verfasser kennt das auch, dass er über sich selbst erschrickt, von sich selber enttäuscht ist. Und er sagt, dass es schon Martin Luther ganz genauso ging und zitiert Sätze von Martin Luther, wie er damit umgegangen ist. Und zwar sagt Martin Luther: Mir ist's bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dies täglich beweinte Zurückbleiben vergebe, so ist's aus mit mir und ich muss verzweifeln. Aber das lasse ich bleiben. Ich halte meinen Herrn fest. Und dann spricht Jesus zum Vater: Dies Anhängsel muss auch durch. Es hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote gebrochen, aber er hängt sich an mich. Was will's? Ich starb auch für ihn, lass ihn durchschlupfen. Das soll mein Glaube sein. So sagte Martin Luther. Und irgendwann, am Tag des Herrn, wenn es darum geht, wer zum großen Hochzeitsmahl zugelassen wird, dann wird Gott ein letztes Mal wundersam und verwunderlich handeln, sodass unser Verstand es nicht nachvollziehen kann. Wenn er nämlich um Jesu willen alle hineinlässt, die sich an Jesus festhalten, obwohl sie in ihrem Leben nichts vorzuweisen haben, so wie ich. Und das soll mein Glaube sein. Amen.